digital glow of the screen. A world of knowledge yet unseen. E-learning rising like the sun. A new era has just begun.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute ein Thema vor uns, das in der Managementwelt und auch im HR-Bereich oft als das absolute Allheilmittel angepriesen wird.
Mhm.
Und zwar die stärkenbasierte Führung. Wir alle kennen ja irgendwie die Theorie, also statt an den Schwächen der Leute herumzudoktern, sollen wir uns auf das konzentrieren, was sie richtig gut können.
Ja, soweit die Theorie.
Soweit so logisch, genau. Das Problem ist nur, in der Praxis scheitert dieser Ansatz oft grandios. Unternehmen predigen zwar Stärkenorientierung, aber die jährlichen Leistungsbeurteilungen lesen sich dann am Ende doch wieder wie so eine, ja, wie eine Mängelliste.
Absolut.
Unsere Quellen für die heutige Analyse knöpfen sich genau diese Diskrepanz vor. Unsere Mission heute ist es herauszufinden, warum moderne Top-Unternehmen aufhören, an Schwächen zu feilen und wie Führungskräfte durch puren Fokus auf echte Stärken die Leistung komplett durch die Decke gehen lassen können.
Das ist der spannende Punkt.
Bevor wir starten, hast du dich jemals gefragt, warum der klügste Kopf im Raum unter Druck manchmal völlig versagt? Heute klären wir das auf. Und um dieses Fundament systematisch zu zerlegen, ist natürlich unser Experte wieder mit dabei. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr auf diese Analyse heute. Du hast den wunden Punkt da eigentlich schon direkt angesprochen.
Mhm.
Die Literatur zu diesen ganzen stärkenbasierten Modellen, die ist oft extrem philosophisch. Und was unsere heutigen Quellen so wertvoll macht, ist ihre absolute Pragmatik. Wir verabschieden uns hier wirklich von esoterischen Wohlfühlmantras.
Endlich.
Ja, und wir schauen auf handfeste, fast schon architektonische Rahmenwerke. Damit lässt sich die Leistungsfähigkeit von Teams ganz konkret und vor allem evidenzbasiert steuern.
Also, lass uns das mal aufschlüsseln. Bevor wir uns die Struktur von diesem Rahmenwerk ansehen, müssen wir den Begriff Stärke in diesem spezifischen Kontext glasklar definieren. Wir werfen ja im Arbeitsalltag ständig mit Begriffen um uns.
Oh ja.
Talent, Fähigkeit, Stärke, das wird alles wie ein Synonym benutzt. Aber das Material zieht da eine messerscharfe Trennlinie. Was ist eine Stärke überhaupt?
Das ist eine absolut überfällige Trennlinie. Eine echte Mitarbeiterstärke ist laut unseren Quellen eben nicht einfach nur ein isoliertes Talent oder reines Fachwissen. Die Definition verlangt das Zusammenspiel von vier ganz konkreten Faktoren.
Okay, was ist der erste?
Erstens die erlernte Fähigkeit an sich, also das technische oder methodische Know-how.
Mhm.
Zweitens das beobachtbare Verhalten im Arbeitsalltag. Drittens kommt dann das angewandte Wissen dazu, also der Transfer von der Theorie in die Praxis.
Das ist oft schon die erste Hürde für viele.
Richtig. Und dann viertens der oft vernachlässigte, aber absolut entscheidende Faktor, die Einstellung unter realen Arbeitsbedingungen. Eine echte Stärke entsteht erst in der exakten Schnittmenge dieser vier Dimensionen.
Okay, das ist ein enorm wichtiger Filter. Lass uns das mal in einem greifbaren Corporate-Beispiel festmachen. Nehmen wir mal an, wir haben da einen Softwareentwickler. Der kennt jede Programmiersprache, der hat einen brillanten akademischen Hintergrund und schreibt fehlerfreien Code.
Solange er in Ruhe gelassen wird.
Genau, solange er in Ruhe gelassen wird. Rein fachlich gesehen ein absolutes Genie.
Ja, und das ist auch eine herausragende Fähigkeit. Fachwissen pur. Aber was passiert, wenn jetzt um 15 Uhr an einem Freitag die Server ausfallen, das Management fordert panische Updates, das gesamte Team steht unter massivem Stress?
Der Albtraum.
Wenn unser Entwickler in diesem Moment dicht macht, das Problem nicht mehr logisch strukturieren kann oder sogar in Schuldzuweisungen verfällt,
dann hilft ihm das Fachwissen nicht weiter.
Exakt. Dann ist sein theoretisches Wissen in diesem kritischen Moment keine Stärke. Es ist eine isolierte Fähigkeit, die unter Druck einfach kollabiert. Die Quellen betonen das immer wieder. Erst das messbare Ergebnis macht eine bloße Fähigkeit zu einer echten Stärke.
Weißt du, das rückt auch diese klassischen Buzzwords in Lebensläufen in ein völlig neues Licht. Wenn ich noch ein einziges Mal das Wort detailorientiert oder kontaktfreudig in einer Bewerbung lese, ohne jeden Kontext...
Ja, das sind im Grunde erstmal nur Persönlichkeitsmerkmale.
Genau. Das ist Potenzial. Und Potenzial ist nett. Aber gezeigte Leistung ist doch das, was am Ende zählt, oder?
Absolut. Potenzial ist eine gute Startbedingung, aber mehr auch nicht. Kontaktfreudig zu sein ist eine Eigenschaft. Relevanz für das Unternehmen bekommt das erst, wenn es sich in echter Arbeitsausführung zeigt.
Hast du da ein Beispiel?
Wenn diese Kontaktfreudigkeit genutzt wird, um in völlig festgefahrenen Projektmeetings die Wogen zu glätten. Wenn jemand die Stakeholder wieder an einen Tisch bringt und am Ende ein messbares Ergebnis steht, dann sprechen wir von einer Stärke. Wir neigen halt oft dazu, Eigenschaften mit echten Stärken zu verwechseln.
Und da sind wir direkt bei dem Paradoxon, das in vielen Firmenstrukturen immer noch massiv Missverständnisse auslöst. Wir haben dieses klassische Bild im Kopf, hier sind die Stärken und am anderen Ende des Spektrums sind die Schwächen.
Was hier wirklich faszinierend ist, Stärken und Schwächen sind eben keine Gegensätze auf einem Spektrum. In der modernen Psychologie ist eine Schwäche oft einfach nur eine Stärke im falschen Kontext.
Da musste ich beim Lesen der Quellen sofort an hochgradig analytische Menschen denken. Stell dir vor, du hast ein agiles, schnelles Brainstorming. Es geht um schnelle Ideen, Intuition. Da wirken analytische Menschen oft wie der berühmte Bremser.
Ja, weil sie Fragen stellen, Daten sehen wollen.
Richtig, sie zögern. In Leistungsbeurteilungen steht dann sowas wie, muss an seiner Entscheidungsgeschwindigkeit arbeiten. Es wird als totale Schwäche gebrandmarkt.
Und das ist ein perfektes Praxisbeispiel. Dabei ist diese analytische Tiefe eigentlich eine gigantische Stärke. Nur im falschen Rahmen. Setz dieselbe Person mal in ein Compliance Review oder eine Risikoanalyse.
Dann ist das plötzliches pures Gold.
Ganz genau. Der Versuch, aus einem bedächtigen Analytiker einen impulsiven Brainstormer zu machen, ist nicht nur frustrierend für den Mitarbeiter, es ist auch betriebswirtschaftlicher Wahnsinn.
Es ist ein massiver ROI-Killer, also ein Return-on-Investment-Killer.
Ja.
Sich nur auf Schwächen zu fokussieren, zerstört das Engagement und verschwendet unfassbar viel Geld für Schulungen, die nur Symptome flicken. Anstatt die Rahmenbedingungen anzupassen, versuchen wir alle in einen generalistischen Durchschnitt zu pressen.
Und das ist der Kern der stärkenbasierten Teamgestaltung. Man baut komplementäre Teams. Jemand ist visionär, aber chaotisch.
Stell ihn jemanden zur Seite, der stark in Struktur ist.
Richtig. Das ist weitaus effizienter, als den Visionär in Zeitmanagement-Seminare zu zwingen.
Und hier wird's wirklich interessant. Wir brauchen jetzt für diese komplementären Teams keine endlosen praxisfremden Listen. Die Quelle teilt Stärken in 4 wirklich geniale Kategorien ein.
Diese Matrix der Exzellenz, ja, die reduziert die Komplexität enorm. Die erste der 4 Kategorien umfasst die Kernkompetenzen.
Die Grundvoraussetzungen.
Genau. Wir sprechen hier von der absoluten Basis. Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zeitmanagement und Kommunikation.
Klingt jetzt nicht so sexy. Niemand schreibt sich, ich bin extrem zuverlässig auf sein LinkedIn-Profil.
Stimmt, aber ohne diese Basis scheitern selbst Genies. Ein brillanter Art Director, der keine Fristen einhalten kann, wird auf Dauer die Profitabilität seines Teams zerstören.
Absolut. Wenn das Fundament steht, gehen wir in die 2. Kategorie. Die Leistungsstärken, die Macherqualitäten sozusagen.
Hier finden wir Problemlösung, Umsetzungsgeschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Entscheidungsqualität.
Hier zeigt sich doch eigentlich, wer zukünftige Führungsrollen übernehmen kann, oder?
Richtig. Wer abstrakte Pläne schnell in einen konkreten Workflow übersetzt, generiert die harten Geschäftsergebnisse.
Okay, 3. Kategorie, der Teamkleber. Die zwischenmenschlichen und Führungsstärken.
Hier geht es um Zusammenarbeit, Konfliktbewältigung, emotionale Intelligenz und Einfluss.
Einfluss ist ein gutes Stichwort. Wie entscheidend es ist, auch ohne formelle Macht andere lenken zu können. Hochintelligente Fachkräfte scheitern ja oft genau da.
Sie haben die perfekte logische Lösung, bekommen aber das Team nicht dazu, sie umzusetzen.
Genau. Und das bringt uns zur 4. Kategorie, den Zukunftssicherern. Die kognitiven und strategischen Stärken.
Systemisches Denken, analytisches Denken, Lernagilität und Innovation.
Warum sind die in einer sich schnell wandelnden Welt so wertvoll?
Weil Zusammenhänge heute so komplex sind. Wer an einem Ende an einer Schraube dreht, reißt oft am anderen Ende unbewusst ein ganzes System ein. Diese Wechselwirkungen zu antizipieren ist pures Gold.
So, und an dich da draußen, stell dir mal kurz die Frage, in welcher dieser 4 Kategorien wärst du laut deinem Team der absolute Spitzenreiter? Denk da mal drüber nach. Wir haben jetzt also diese 4 Kategorien und die Quellen bieten uns dazu eine Top-10-Liste der aktuell kritischsten Mitarbeiterstärken.
Mhm.
Ich zähle die mal kurz runter, damit wir den vollen Überblick haben. Auf der 1 Kommunikation, dann Problemlösung, Anpassungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zusammenarbeit, kritisches Denken, Führungsqualitäten, Zeitmanagement, Lernagilität und emotionale Intelligenz.
Wenn wir das große Ganze betrachten, müssen wir hier aber sofort sagen, Kontext ist alles.
Wie meinst du das genau?
Diese Top 10 sehen je nach Rolle völlig unterschiedlich aus.
Lass uns das durchspielen. Bei einem einzelnen Mitarbeiter ohne Personalverantwortung, da geht es ja meistens um Fokus und Umsetzungsstärke. Pläne ohne ständige Kontrolle ins Ziel bringen.
Richtig. Aber wenn wir jetzt auf das mittlere Management schauen, also den Personalmanager, da findet ein extremer Wandel statt. Vom Selbermachen hin zum Befähigen.
Die Superkräfte sind da eher Coaching, oder?
Coaching, Teamförderung und exzellente Feedbackqualität. Ein starker Manager löst das Problem nicht mehr selbst. Er stellt die analytischen Fragen, damit sein Team die Lösung findet.
Und was ist bei Führungskräften und leitenden Angestellten? Auf der C-Level-Ebene.
Da ist die operative Sichtbarkeit fast null. Die Königsdisziplin dort ist die strategische Klarheit und die Entscheidungsfindung bei extremer Unsicherheit. Du musst mit unvollständigen Informationen das Risiko abwägen und eine Richtung vorgeben.
Ein kurzer Exkurs noch für alle aus dem HR- oder Learning and Development-Bereich, weil das in den Quellen stark betont wird. Für die geht es jetzt um Bedarfsanalyse und echtes Design Thinking. Lerninhalte bauen, die echtes Verhalten ändern.
Nicht nur schöne E-Learnings klicken.
Genau. Und das bringt mich zur ultimativen Millionen-Dollar-Frage. Wie finde ich diese Stärken nun bei meinem Team? Einfach Fragen im Jahresgespräch?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Selbsteinschätzungen reichen da definitiv nicht.
Weil sich viele völlig falsch einschätzen.
Ja. Man muss beobachten, wie Leute unter Druck agieren, Leistungsdaten und kalibrierte 360-Grad-Feedback-Schleifen nutzen.
Was ist der absolute Geheimtipp aus den Quellen? Welcher Indikator verrät am meisten?
Der wichtigste Indikator ist die Lernagilität, also die Lerngeschwindigkeit.
Warum gerade das?
Weil es zeigt, wie schnell sich jemand neues Wissen aneignet und unter realen Bedingungen umsetzt. Das ist in unserer heutigen Zeit der ultimative Beweis für echte Stärke.
Da muss ich einen kurzen Praxistipp für Leistungsbeurteilungen loswerden. Bitte, liebe Führungskräfte, schreibt nie wieder einfach, ist ein toller Teamplayer in eine Beurteilung. Das ist völlig wertlos.
Es gibt da drei eiserne Regeln aus den Quellen für Beurteilungen. Sie müssen spezifisch sein, evidenzbasiert und ergebnisorientiert.
Hast du ein Beispiel aus dem Material, wie das richtig aussieht?
Ja. Statt gute Problemlösung zu schreiben, formuliert man, zeigt ausgeprägte Problemlösungsfähigkeiten, indem er oder sie konsequent die Ursachen identifiziert und Lösungen vorschlägt, die Nacharbeiten nachweislich reduzieren.
Das alles drin, das Verhalten und das messbare Ergebnis. Da weiß man sofort, woran man ist.
Und genau das schafft psychologische Sicherheit und Motivation.
Also was bedeutet das alles für dich? Stärken zu nutzen ist kein weiches HR-Wohlfühlmantra, sondern knallharte Strategie. Es geht darum, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, statt ewig Schwächen zu reparieren.
Wenn wir diesen Gedanken zum Abschluss noch einen mutigen Schritt weiterdenken, wenn Stärken so extrem kontextabhängig sind und Teams nur durch komplementäre Stärken wirklich brillieren, sind dann unsere starren, traditionellen Stellenbeschreibungen eigentlich das größte Hindernis in der modernen Arbeitswelt? Sollten wir vielleicht zuerst Teams basierend auf Stärken zusammenstellen und erst danach die eigentlichen Jobtitel definieren?
Jobs, die sich an Menschen anpassen, statt Menschen, die in vorgefertigte Boxen gepresst werden. Ein wunderbar provokanter Gedanke, den wir heute einfach mal unaufgelöst im Raum stehen lassen. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns so tief in diese Materie einzutauchen. Ich hoffe, du konntest einige scharfe Erkenntnisse für deinen eigenen Arbeitsalltag mitnehmen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut.